ARD.
Beim grünen Wasserstoff haben wir im Grunde noch gar nicht erst angefangen. Die Mengen, die heute hergestellt werden, sind völlig marginal homöopathisch. Wir haben heute noch keine nennenswerte Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Wir sind im Grunde bei Null.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Er gilt als Heilsbringer der Energiewende, als Hoffnungsträger für das Erreichen der deutschen Klimaziele. Grüner Wasserstoff. Wo soll er nicht überall zum Einsatz kommen? Er soll Lkw antreiben, Stahl herstellen oder Häuser heizen, um wirklich nur ganz wenige Beispiele zu nennen. Aber wann und woher kommt er in den gigantischen Mengen, die dafür nötig wären? Und wie steht's in Berlin und Brandenburg um die Wasserstoffinfrastruktur? In der kommenden halben Stunde versuchen wir uns in den Wissenswerten an einem Rundumschlag und Überblick. Schließlich hat sich in diesem Jahr sehr viel bei dem Thema getan. Mein Name ist Anna Korwis und mein Studiogast heute ist Katrin Goldammer. Sie ist Physikerin und leitet auf dem Wissenschaftscampus Adlershof das Rainer-Lemoine-Institut. Dort wird zu allem rund um die Energiewende geforscht. Katrin Goldammer, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich habe bei der Recherche eine ziemlich pointierte Beschreibung des Status quo gefunden. Zitat: Elektrolyseure, die es nicht gibt, sollen mit überschüssigem Strom, den es nicht gibt, Wasserstoff in ein Netz einspeisen, das es nicht gibt, um damit Kraftwerke zu betreiben, die es nicht gibt. Würden Sie das so unterschreiben?
Das ist ein Aspekt vom grünen Wasserstoff, nämlich der, dass man sagen muss, die grüne Wasserstofftechnik ist so ein bisschen eine Technik der Zukunft. Und unter der Zukunft stellt sich eben jeder etwas anderes vor. Und gleichzeitig muss man auch sagen, der Wasserstoff ist ein toller Energieträger. Sehr hohe Energiedichte, sehr vielfältig einsetzbar. Und das ist der Grund, warum so viel über ihn gesprochen wird.
Es ist nichtsdestotrotz eine sehr pessimistische Zustandsbeschreibung. Das ist ja ein Thema, bei dem einem schnell der Kopf raucht. Zwischen Gigawattstunden, vielen Milliarden Euro, um die es geht, und politischen Aktionsplänen. Lassen Sie uns das mal versuchen, Schritt für Schritt aufzudröseln. Angefangen bei der Erzeugung. Also für grünen Wasserstoff brauchen wir grünen Strom, Solarstrom zum Beispiel. Mit dem wird Wasser in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff, gespalten. Das heißt Elektrolyse, und die passiert in sogenannten Elektrolyseuren. So nochmal die Basics. Die frischeste Zahl, die ich gefunden habe, war, dass in Deutschland um die 100 Elektrolyseure für grünen Wasserstoff in Betrieb sind. Kommt das noch ungefähr hin? Ändert sich ja ständig.
Es gibt vor allen Dingen eine wichtige Zahl, auf die gerade viele schauen. Das ist die Zahl der Elektrolyseure, die gebaut werden sollen. Die gibt man dann nicht in Anzahl an, sondern in den Gigawatt installierter Elektrolyseurleistung. Und die steht in der nationalen Wasserstoffstrategie. Das ist ein Papier der Bundesregierung. Darauf haben sich die Ministerien geeinigt. Und da steht drin, dass wir bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseurkapazität in Deutschland aufbauen wollen. Das ist eine sehr große Zahl.
Ich glaube, das anschauliche Pendant dazu wäre, die Leistung von einem Atomkraftwerk ist ungefähr 1 Gigawatt.
Das ist 1 Gigawatt elektrischer Leistung, genau. Und wir wollen also diese riesigen Mengen Wasserstoff herstellen mit Elektrolyseuren, die hier in Deutschland gebaut werden müssen in der Zeit. Man kommt dann direkt zu der Diskussion, ist das technisch möglich? Was kostet das, die Elektrolyseure aufzubauen? Mit 2030 haben wir von heute aus gesehen ja nur noch 6 oder bald nur noch 5 Jahre Zeit.
Sie haben schon die nationale Strategie der Bundesregierung angesprochen. Wo stehen wir jetzt gerade?
Wir stehen quasi bei Null. Die Mengen, die heute hergestellt werden, sind völlig marginal homöopathisch im Vergleich zu den anderen Wasserstoffmengen, die im Umlauf sind. Völlig im Gegensatz zum Beispiel dazu, wie wir beim Strom, bei der Stromherstellung dastehen. Da ist ja der Anteil der erneuerbaren Energien sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir sind bei ungefähr 50%. Also da kann man sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg. Beim grünen Wasserstoff haben wir im Grunde noch gar nicht erst angefangen. Und die Elektrolyseurprojekte, die ich kenne, die sind sehr spannend. Zum Teil gibt es die auch schon viele Jahre. Die stellen Wasserstoff und Sauerstoff her. Manchmal wird ja auch der Sauerstoff noch vor Ort gebraucht für irgendeinen industriellen Prozess. Und mit dem Wasserstoff werden dann manchmal Tankflaschen gefüllt und mit dem LKW abtransportiert. Und in allerwenigsten Fällen gibt es sogar schon kleinere Wasserstoffnetze, in die man das einspeisen kann. Und darüber sollten wir auch noch mal reden. Also wie sieht so eine Infrastrukturzukunft mit Wasserstoff aus? Aber zusammenfassend würde ich sagen, wir haben heute noch keine nennenswerte Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Wir sind im Grunde bei Null.
Ein Grund dafür, es fehlen die Elektrolyseure. hatten wir schon angesprochen, die müssen gebaut werden. Jetzt hat der Energiekonzern E.ON Daten ausgewertet, wonach es bisher nur für 16 von 88 angekündigten Projekten bisher eine finale Investitionsentscheidung gibt. Und die insgesamt gerade mal 3% der Elektrolysekapazität, die man sich vorgenommen hat, ausmachen würde. Viele Projekte wären eher so im Stadium von Machbarkeitsstudien. Woran liegt das?
Ja, das stimmt. Also wenn ich sage, wir stehen bei Null, dann meine ich ja den grünen Wasserstoff. Ne? Ich will nicht sagen, dass wir nicht in Deutschland schon wüssten, wie man Wasserstoff gut einsetzen kann in der Industrie, wie man ihn transportieren kann und so weiter. Aber um diesen Switch hinzubekommen zu dem Energieträger, der auf erneuerbaren Energien basiert, muss diese Wertschöpfungskette funktionieren. Das heißt, ein Elektrolyseur muss kostengünstig hergestellt und installiert werden. Dann muss grüner Strom kostengünstig zur Verfügung gestellt werden, möglichst unbelastet von vielen weiteren Auflagen, Steuern und so weiter, damit die nicht auch noch den grünen Wasserstoffpreis sehr teuer machen. Und dann muss dieser grüne Wasserstoff eben auch noch einen Abnehmer finden, damit das Geschäftsmodell läuft. Und wir haben in einigen unserer Projekten uns diese Machbarkeitsstudien selber entweder angeschaut oder durchgeführt. Und da stehen und fallen die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eigentlich immer mit dem Preis des grünen Stromes. Also gibt es sehr viel Grünstrom, der günstig zu bekommen ist? Gibt es viele Stunden im Jahr in der Region, wo eben Strom in großen Mengen zur Verfügung steht? Und es fällt auch mit den Abnehmern für den grünen Wasserstoff. Also ist in direkter Nähe im besten Fall ein Industrieunternehmen, was den Wasserstoff gebrauchen kann. Und diese Wirtschaftlichkeit ist im Moment noch nicht da, weil die Alternative heute noch wäre, man macht das mit grauem Wasserstoff. Und der ist im Wesentlichen aus Erdgas hergestellt, also fossil. Und das ist ein relativ günstiger Energieträger.
Nur halt nicht klimafreundlich.
Richtig, genau. Aber das Problem ist ja ganz oft, Klimafreundlichkeit könnte man ja zum Beispiel durch hohe CO2-Kosten irgendwie mit reinbekommen in den Preis. Wenn CO2 sehr teuer wäre, könnte auch grauer Wasserstoff teuer werden und dann könnte irgendwann dieser Preisunterschied kleiner werden.
Sie haben schon angesprochen, ohne grünen Strom geht nichts bei grünem Wasserstoff. Aber auch da sind wir sehr weit weg von den Mengen, die wir bräuchten, um diese 2030er-Ziele zu erreichen. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass wir 2030 genug erneuerbare Energien haben?
Also ich bin ganz optimistisch, was den Zubau der Erneuerbaren angeht und vor allen Dingen den Grünstrom aus Solaranlagen, den wir zu bestimmten Tageszeiten gut verwenden müssen. Aber das ist auch nur die eine Seite. Die Seite, schaffen wir es, zu einigen Stunden des Tages genug grünen Strom zu erzeugen? Und die andere Seite ist, wie viele Stunden des Jahres müsste eigentlich ein Elektrolyseur laufen, damit er sich lohnt? Und wenn wir wirklich einen Wasserstoffhochlauf wollen, dann kommen ja plötzlich richtig energieintensive Prozesse, die ihr Interesse anmelden, grünen Wasserstoff zu verwenden. Und diese Mengen werden tatsächlich sehr, sehr groß sein. Man muss sich ja vorstellen, dass vom gesamten deutschen Primärenergiebedarf ein großer Teil dessen, der heute durch Erdgas oder auch fossiles Öl beispielsweise gedeckt wird oder auch durch Kohle, dass diese Anteile dann in den grünen Wasserstoff gehen wollen. Und das sind sehr große Mengen Wasserstoff. Und über diesen Umwandlungsfaktor im Elektrolyseur, es wird ja nicht aus 100% Strom 100% Wasserstoff, sondern deutlich weniger, dann auch noch sehr große Mengen erneuerbare Energien.
Also eher unrealistisch.
Schwierig zu machen und sicherlich eine große Herausforderung.
Wie sieht es denn bei uns in der Region aus, wenn es um den Aufbau von Kapazitäten geht? Die Windräder für die grüne Energie, die stehen natürlich nicht in Berlin rum, sondern eher in Brandenburg. Und Sie haben da auch Berechnungen an Ihrem Institut angestellt. Wie sieht es in Brandenburg aus?
Brandenburg hat eigentlich fantastische Herausforderungen für eine grüne Wasserstoffwirtschaft. Das liegt an dem tollen Potenzial für erneuerbare Energien. Und das bemisst sich ja nicht nur daran, dass beispielsweise der Wind hier besonders viel weht, sondern das liegt an der Flächenverfügbarkeit, an dem hohen aktuellen Stand schon des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und je höher oder besser die Erneuerbaren ausgebaut sind, desto mehr Stunden des Jahres wird es auch geben, indem man sagt, diesen Strom könnten wir jetzt sehr gut in den Elektrolyseur geben. Und die zweite Seite, die Brandenburg auszeichnet, ist, dass Brandenburg ein Industrieland ist und auch bleiben möchte. Das heißt, es gibt auch die politische Strategie und ich erkenne gerade den politischen Willen, dass Wasserstoff dort eine wichtige Rolle spielt. Brandenburg hat eigene Berechnungen gemacht zu passenden Wasserstoffinfrastrukturen, die nötig wären, um die Industrie im Land effizient zu versorgen. Wir haben einmal im Auftrag des Landes Brandenburg eine Wasserstoff-Roadmap erstellt, wo wir gesehen haben, wie gut die Verbindung sind aus den Ministerien zu den Stakeholdern in der Region
und also zur Industrie.
Zur Industrie, zu all denjenigen, die potenziell Wasserstoff haben wollen, aber auch, und das ist das Besondere, denjenigen, die Wasserstoff zur Verfügung stellen könnten. Und Wasserstoff in Brandenburg hat auch deswegen eine besondere Rolle, weil Berlin und Brandenburg den ersten Wasserstoffmarktplatz deutschlandweit entwickeln haben lassen und jetzt betreiben, wo diese Stakeholder zusammenkommen. Und ein ganz wichtiger Lerneffekt aus unserer Forschung in den letzten Jahren zum Thema Wasserstoff ist, dass diese Wasserstoffwirtschaft dann am besten funktioniert, wenn diejenigen, die Wasserstoff anbieten können und diejenigen, die es brauchen, irgendwie zusammenfinden. Und in so einem Wasserstoffmarktplatz können sie das, da werden sie quasi miteinander gematcht und können dann sagen, in 2030 hätte ich diesen Bedarf und jemand anders kann sagen, ich habe eine Windkraftanlage, die läuft aus der Förderung raus, ich könnte hier einen Elektrolyseur dazu bauen und dann könnte ich dir Wasserstoff zur Verfügung stellen. Und da sind Berlin und Brandenburg ganz vorne mit dabei. Viele andere deutsche Bundesländer können das auch und haben ihre eigenen Standortvorteile. Ich habe aber den Eindruck, dass wir hier früh angefangen haben mit dem Thema grüner Wasserstoff.
Und die Rolle Berlins bei dem Ganzen, also hier laufen verschiedene Forschungsvorhaben, auch am Campus Adlershof, wo auch Ihr Institut ansässig ist, wurden jetzt auch neue Flächen sozusagen bewilligt, um auch an neuen Katalyseverfahren weiter forschen zu können. Also ist die Rolle von Berlin in dem Ganzen vor allem Forschung, aber auch eben diese Vernetzungsrolle.
Das ist ja schon lange so, ne? Im Grunde die Energie oder der Strom wurde auch immer schon aus Brandenburg geliefert und wurde eher in Berlin verbraucht. Das wird beim grünen Wasserstoff ähnlich sein. Aber die beiden hängen ja sehr eng zusammen. Also wenn man sich überlegt, wo wird überhaupt Wasserstoff in den Einsatz kommen, dann könnte man ja daran denken, dass zum Beispiel im Transportwesen, gerade bei zum Beispiel Wirtschaftsverkehr, Schwerlast und so weiter, dass dann Wasserstoff eine Rolle spielt. Und das ist ja ein Thema, was Berlin und Brandenburg sehr stark verbindet, ne? Also viel Logistik, die in Berlin bei uns dazu führt, dass wir ein Paket geliefert bekommen, hat zu tun mit Logistikstandorten in Brandenburg. Und über diese Verbindung werden Berlin und Brandenburg gemeinsam überlegen müssen, ne? Wie versorgen sie ihre zukünftigen Stakeholder mit Wasserstoff.
Was macht denn eigentlich ganz grundsätzlich mehr Sinn? Eher große Elektrolyseanlagen irgendwo im Flächenland Brandenburg zu bauen und dann braucht es aber Anschlüsse an die Abnehmer oder kleine dezentrale Elektrolyseure direkt beim Abnehmer hinzustellen, wenn es denn da den Platz gibt?
Also wenn unsere Rechnungen stimmen, dann muss ein Elektrolyseur relativ viele Stunden des Jahres laufen. Das heißt, es lohnt sich, die Elektrolyseure dort hinzustellen, wo sie eben auch einen guten Zugang haben zu günstigem Strom. Sehr kleine Elektrolyseure sind natürlich attraktiv, weil sie etwas flexibel sind und kleine Mengen produzieren können und weil sie vielleicht auch nicht so direkte hohe Kapitalkosten haben. Ich glaube aber, dass es am Ende darauf hinausläuft, wo dieses Zusammenspiel funktioniert. Und dann wird es ein paar Anwendungen geben, wo man einen kleinen Elektrolyseur gebrauchen kann. Ich weiß aber nicht, ob es in Deutschland so stark der Fall ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen, wo wir uns das mal angeguckt haben. Nämlich tatsächlich auf Inselstaaten im Pazifik, wo der Tourismus wirtschaftlich eine große Rolle spielt und wo touristische Anlagen eine Energieversorgung brauchen. Und Energieversorgung auf Inseln funktioniert ganz oft so, dass ein Schiff losgeschickt wird, was mit Schweröl läuft und auf dem Schiff sind Dieselkanister und dann wird auf der Insel der Diesel im Grunde verbrannt und zu Strom gemacht. Mhm. Und das kann nicht klimaneutral sein. Und wenn man dann auf der Insel selbst arbeiten kann mit Strom, den Strom umwandelt in Wasserstoff, den vielleicht speichert dort und dadurch verfügbar macht zu anderen Stunden des Tages, dann funktioniert das auch sehr gut mit kleinen Elektrolyseuren.
Mhm. Jetzt haben wir schon über die hochgesteckten Ziele an Leistung, die wir erreichen wollen bis 2030 gesprochen und auch schon mal kurz den Bedarf angesprochen. Da sagt ja auch die Bundesregierung selbst, selbst wenn man diese 2030er Ziele erreicht, würde man nur 30-50% des prognostizierten Bedarfs decken. Deswegen lautet ein anderes Standbein der Strategie Import. Import von grünem Wasserstoff aus Nachbarländern oder auch von weiter her über Schiffe. Auch da hat dieses Jahr neuen Schwung reingebracht. Die Importstrategie wurde verabschiedet. Aber welche Länder, vielleicht auch in Europa, eignen sich denn realistischerweise als Importländer? Welche produzieren denn überhaupt selbst schon genug Wasserstoff? Meines Wissens nach haben die auch alle eher das Problem, dass die Projekte nicht wirklich in die Umsetzung kommen.
Ja, und das resoniert vielleicht mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe, dass wir, wenn wir über Wasserstoff reden, sehr viele Themen sowohl in die Zukunft wie auch ins Ausland verschieben. Also diejenigen, die sagen, ich hätte gerne große Mengen Wasserstoff und darüber dekarbonisiere ich beispielsweise meine Industrie oder meinen energetischen Sektor, die können heute sagen, naja, es wird eh nicht in Deutschland aufgebaut, es kommt aus dem Ausland, darum kümmert sich dann bitte die Importstrategie. Und damit sind sie ein Teil der Verantwortung aus meiner Sicht losgeworden. Und wenn man jetzt schaut, was bedeutet so eine Festlegung, Einigung, dann heißt das, Deutschland müsste international Länder finden, die ein Interesse daran haben, im Grunde eine eigene Wasserstoffwirtschaft auszubauen und dann tatsächlich über Häfen und Schiffe oder Pipelines oder welche Möglichkeiten es aufgrund der geografischen Nähe gibt, diese Mengen dann nach Deutschland zu verkaufen. Das hat viele Vor- und Nachteile. Also sicherlich auf der Seite der Vorteile könnte man sagen, wir können damit uns neu aufstellen beim Import unserer Energieträger. Wir wissen ja, dass wir traditionell zum Beispiel sehr abhängig waren von Russland. Wir wollen diese Abhängigkeit reduzieren. Wir könnten uns neu aufstellen und sagen, welche Länder auf der Welt kommen in Frage technisch und vom Potenzial und sind mit unseren Werten vereinbar. Und dann kommt man auf Länder in Südeuropa, die lassen sich auch noch technisch wunderbar anbieten. Man könnte also sich vorstellen, irgendwie aus Andalusien über Pipelines grünen Wasserstoff nach Deutschland zu bringen. Es gibt auch Länder in Nordafrika, Westafrika oder sogar bis hin zu Australien, mit denen die deutsche Bundesregierung spricht, über solche Wasserstoffpartnerschaften. So, das ist diese eine Seite. Die andere Seite ist, es entstehen dadurch neue Abhängigkeiten und wir sprechen auch manchmal mit Ländern, die überfordert sein werden von diesem Anforderungskatalog. Wir haben selber mal für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages diese Frage beantwortet. Die Frage der Bundestagsabgeordneten war so von der Form, wenn wir jetzt diese Wasserstoffpartnerschaften eingehen, ist das eigentlich nur gut für die Länder im Ausland, die dann unsere Partner werden? Und wir haben dann tatsächlich vor Ort mit Stakeholdern gesprochen, auf dem afrikanischen Kontinent, genauso wie in Zentralasien. Und die Reaktion war durchaus positiv. Also die sehen darin eine interessante Weiterentwicklung ihrer wirtschaftlichen Exportstrategie. Aber sie sagen auch, seid ihr euch sicher, dass wir die richtigen Länder sind, um ausgerechnet grünen Wasserstoff zu erzeugen? Denn wir haben eigene Wasserknappheit. Wir haben nicht das Skillset und wir bräuchten eine große Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, was unsere Fachkräfteausbildung angeht und so weiter. Also das sind alles Aspekte, die wir dann quasi ins Ausland verlagern.
Machen wir trotzdem, ganz offensichtlich. Die Bundesregierung hat jetzt auch dieses Transportnetz beschlossen, also den Plan für das Wasserstoffkernnetz, das über eine Länge von knapp 10.000 Kilometer bis 2032 gebaut werden soll, beziehungsweise sollen bestehende Erdgasleitungen umgerüstet werden. Also 60% Umwidmung von Erdgasleitungen, 40% Neubau. So der Plan. Es sagt sich ja irgendwie so leicht hin, Erdgasleitungen für Wasserstoff zu ertüchtigen. Ist das nicht irgendwie kompliziert?
Da würde ich eher sagen, das bekommen wir gut hin. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich studiert habe. Ich habe an der TU Berlin Elektrotechnik studiert und da haben wir schon Ende der 90er über Brennstoffzellen gesprochen. Das ist ja das, was man verwenden könnte, um aus Wasserstoff wieder Strom zu machen. Das würde man in einer Brennstoffzelle machen. Und damals hieß es noch, ob sich diese Technik durchsetzt, ist sehr unwahrscheinlich, weil Wasserstoff lässt sich doch kaum speichern und transportieren. Der ist so flüchtig. Man kennt das ja auch. Wasserstoff steht ja im Periodensystem der Elemente ganz weit oben links. Das bedeutet, es ist ein im Grunde sehr, sehr kleines Molekül und es flutscht überall durch. So war die Diskussion noch vor 25 Jahren. So, heute können wir sagen, das hat sich komplett geändert. Man kann Wasserstoff sehr gut speichern, man kann Wasserstoff sehr gut transportieren, man kann Wasserstoff sogar so gut speichern, dass wir das in komprimierter Form in Wasserstoff-PKWs, LKWs und so weiter packen und damit rumfahren. Also wir haben da keine Sicherheitsthemen mehr und man kann das machen. Und genauso wissen wir auch mittlerweile, dass man im Grunde bestehende Erdgasleitungen relativ gut umbauen kann. Also im Moment ist da im Wesentlichen Methan drin und danach wird es Wasserstoff sein. Wir haben schon Versuche gesehen mit so einer Beimischung von Wasserstoff in Methan, die in kleinen Mengen überhaupt kein Problem sind. Und deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, dass das geht. Es wird sicherlich sinnvoll sein, alle bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, weil immer da, wo wir neu bauen, sind wir gleich wieder im Bereich von Tiefbau, Fachkräften, großen Infrastrukturmaßnahmen, müssen Wege aufgerissen werden und so weiter. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass wir versuchen, soweit es geht, bestehende Leitungen zu nutzen.
Ihr Institut hat ja schon 2022, war es glaube ich, für Brandenburg eine Machbarkeitsstudie zum Auf- und Ausbau eines Transportnetzes für Wasserstoff erstellt. Wie ist da eigentlich der Stand der Umsetzung?
Brandenburg hat damals eigene Berechnungen gemacht, wie könnte man ideal, aber gleichzeitig kosteneffizient die wichtigen Stakeholder, also die wichtigsten Industriebetriebe in Brandenburg versorgen. Und jetzt ist seit ganz frischer Zeit, also ich glaube seit im Grunde 2 Monaten, ist jetzt die Gesamtplanung dieses neuen Wasserstoff Kernnetzes raus. Das haben die sogenannten Fernleitungsbetreiber zusammen entwickelt. Und da bekommt Brandenburg auch Leitung, aber nicht ganz so viel, wie Brandenburg sich gewünscht hätte. Das heißt, das, was wir damals entwickelt haben, zusammen mit Partnern als ideale Leitungen für Brandenburg, ist erstmal nicht vorgesehen in dieser ersten Version dieses Gesamtnetzes. Für dieses große Gesamtwasserstoffkernnetz gibt es jetzt aber auch noch ein sogenanntes Konsultationsverfahren. Die Bundesnetzagentur ist zuständig, weil das ja ein regulierter Bereich ist. Und die Bundesnetzagentur kann in der Konsultation noch Stimmen einholen von betroffenen Stakeholdern und muss dann entscheiden, ob auf dieser Grundlage tatsächlich im Grunde das neue Fernleitungsnetz für den Wasserstoff in Deutschland gestartet werden soll. Und starten würde wirklich heißen, damit bekommen die Netzbetreiber den Auftrag, diese Strecken entweder umzurüsten oder neu zu bauen, mit allem, was dazu gehört, also die Genehmigungen einzuholen, die Feinplanung zu machen und so weiter.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Katrin Goldammer, der Leiterin des Rainer-Lemoine-Instituts, an dem zur Energiewende geforscht wird. Jetzt klingt ja letztlich beides kompliziert. Also sowohl die eigene Wasserstoffproduktion hochzufahren, als auch Wasserstoff zu importieren. Welche dieser beiden teuren und ja auch beschwerlichen Wege ist denn noch der bessere, also technisch wie monetär günstigere?
Wir gehen ja im Moment davon aus, dass wir eine Mischung bekommen aus selbstproduziertem Wasserstoff und dem Import. Und für beide Kostenfaktoren gilt, Elektrolyseure müssten im Grunde jetzt im großen Maßstab von der Stange produziert werden. Dann gibt es diese berühmten Skaleneffekte, dass je mehr davon produziert wird, auch die Preise runtergehen. Und dann werden für beide Anwendungsfälle, heimische wie internationale Wasserstoffproduktion, die Kostenfaktoren sinken.
Aber der heimische deutsche Wasserstoff wird ja trotzdem weiterhin aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich teurer sein als der ausländische. Auch der spanische ist günstiger als unserer.
Ja, und es kommt auch was dazu.
China hinstellt, das bringt gleich nochmal die Preise auf eine ganz andere Ebene.
Ja, genau, ich glaube, es kommen noch zwei Sachen dazu. Das eine ist der Transport. Also wie teuer ist es, Wasserstoff zu transportieren? Stellen wir uns vor, wir bauen eine Pipeline aus Andalusien hierher. Ist auch ein riesiger Kostenfaktor. Infrastruktur ist sehr teuer, dauert lange. Oder wir schaffen das über ein Schiff und brauchen dann Terminals dafür, Kraftstoffe für das Schiff und so weiter. Also es kommen noch Transportkosten hinzu. Ich will aber auch noch einen zweiten Aspekt nennen. Es muss sich ja nicht jedes Land international unbedingt committen, seinen Wasserstoff dann nach Deutschland zu verkaufen. Nicht wahr? Also vielleicht entsteht ein internationaler Wasserstoffmarkt und dann werden diese Schiffe, die das transportieren, in die Richtung fahren, wo am meisten dafür geboten wird. Und ich kann heute noch nicht sagen, ob unbedingt Deutschland das ist. Vielleicht gibt es auch andere Länder, die ein Interesse haben, grünen Wasserstoff zu nehmen aus dem Weltmarkt. Das heißt, es könnte sein, dass dort dann ein richtiger internationaler Handelsmarkt entsteht und in dem muss Deutschland dann mitmachen.
Stand jetzt ist ja grüner Wasserstoff einfach noch Goldstaub, wie wir gelernt haben. Und auch in absehbarer Zeit wird die Nachfrage sicherlich höher sein als das Angebot. Priorisieren wir denn streng genug? Man hört aus allen möglichen Branchen das große Interesse an grünem Wasserstoff und dass man das probieren möchte. Macht es nicht einfach wirklich Sinn, ganz klar zu sagen, okay, wir brauchen den für Stahlwerke, für die Chemieindustrie, für die Düngemittelproduktion und sich jetzt nicht zu verkünsteln, indem man sagt, okay, man versucht sich jetzt auch an, weiß ich nicht, wasserstoffbetriebenen Lkw eben.
Also ich halte das für sinnvoll. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich das politisch umsetzen würde. Was wir haben und was ich sehr begrüßt habe, ist, dass die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung tatsächlich solche Prioritäten festgelegt hat. Also mit der Wasserstoffstrategie gibt es im Grunde zum ersten Mal eine Festlegung von Prioritäten. Und da steht drin, dass wir an erster Stelle grünen Wasserstoff in der Industrie einsetzen wollen und dass dann vielleicht noch Transportanwendungen als nächstes kommen. Und zwar diejenigen Transportanwendungen, die sich nicht direkt mit Strom elektrifizieren lassen. Also als Beispiel, der PKW der Zukunft lässt sich mit einer Batterie fahren, der lässt sich direkt elektrifizieren. Beim LKW ist es noch nicht so richtig raus. Es gibt im Moment Techniken mit sowohl Batterien wie mit Wasserstofftanks. Aber beispielsweise bei Schiffen oder bei Flugzeugen ist es extrem unrealistisch, dass das aufgrund von Batteriespeichern geht. Da wird es irgendeine Art von hochenergetischem Energieträger brauchen. Und es ist wahrscheinlich, dass der auf Basis von grünem Wasserstoff hergestellt wird. Das heißt, diese Prioritäten gibt es eigentlich in der Wasserstoffstrategie. Ich weiß dennoch, was Sie meinen. Man hat den Eindruck, dass trotzdem in sehr vielen Bereichen heute einfach starke Hoffnung gelegt wird auf den Wasserstoff. Der Wärmebereich wäre ja auch noch mit dabei. Ne? Also ist es möglich, dass ich mir heute noch eine Gastherme kaufe und dann problemlos in 10 oder 20 Jahren versorgt werde mit irgendeinem Energieträger, der da funktioniert und dass es dann eben zukünftig vielleicht grünes Erdgas, was auch mit Wasserstoff hergestellt wurde. Da würde die nationale Wasserstoffstrategie sagen, das ist unrealistisch, denn es gibt Alternativen für die Wärmeversorgung. Nahwärmenetze mit Großwärmepumpen oder einzelne Wärmepumpen sind deutlich kostengünstiger als die Herstellung von grünem Wasserstoff, um die dann nachher in eigenen Heizungen zu verbrennen. Und das ist der Grund, warum diese Prioritäten auch so festgelegt werden. Es bedeutet aber nicht, dass die Diskussion darum abgeschlossen ist. Und das meinte ich auch so ein bisschen am Anfang. Ich habe den Eindruck, weil der grüne Wasserstoff für viele so eine Möglichkeit der Zukunft darstellt, dass immer noch sehr viele Stakeholder, sehr viele Energiebereiche, sehr viele Branchen daran glauben können.
Aber die, auf die es ja wirklich ankäme und wo es auch keine wirkliche Alternative gibt, wie die Stahlindustrie zum Beispiel, da kommen ja aus der Wirtschaft eher negative Meldungen. Also gerade jetzt ThyssenKrupp prüft, ob sein milliardenschweres Vorzeigeprojekt, also die Umstellung seiner Stahlhütten auf die Produktion von grünem Stahl mithilfe von Wasserstoff, ob sie das nicht vielleicht doch stoppen. Milliardenschweres Projekt.
Und vor allen Dingen ein Projekt mit milliardenschweren Zuwendungen des Landes, wenn ich das richtig weiß. So, und ich glaube, da sind wir bei dem nächsten Punkt. Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft wird hohe Zuschüsse brauchen aus dem Bund, aus den Ländern. Das bedeutet, es ist eine Art, wie wir sozusagen Steuergelder einsetzen. Wenn wir uns sicher sind, dass die Wasserstoffwirtschaft für uns wichtig ist, dann werden wir dafür Steuergelder einsetzen. Man muss aber auch sagen, sie sind dann für etwas anderes nicht mehr verfügbar. Und daher kommt die Diskussion, also die Prioritäten haben wir festgesetzt. Das bedeutet auch, wir würden zukünftig wahrscheinlich erwarten, dass die Projekte, die gefördert werden, eher in die Richtung gehen dieser Prioritäten, also Industrie, Dekarbonisierung. Und die sollten nicht in die Richtung gehen, beispielsweise den Wärmesektor umzubauen auf den grünen Wasserstoff.
Mhm. Wir haben ja vor allem über Bereiche gesprochen, in denen Wasserstoff direkt zum Einsatz kommen könnte als Brennstoff. Eine andere Schiene wäre eben H2 als langfristigen Energiespeicher zu nutzen von zum Beispiel Solarenergie für die Zeit eben, wenn gerade nicht die Sonne scheint und man dann eben auch dank Wasserstoff Solarenergie im Winter nutzen könnte. Aber auch dafür bräuchte es ja Speicher und Kraftwerke. Wasserstoffkraftwerke sind noch nicht kommerziell verfügbar. Im Sommer hat die Bundesregierung ihre Kraftwerksstrategie verabschiedet. Die sieht einen zeitnahen Neubau von H2-Ready-Kraftwerken vor. Wie H2-Ready sind denn diese Kraftwerke, um die es da geht?
Also die H2-Ready-Kraftwerke sind auch ein Thema der Zukunft. Mit H2-Ready meint man im Grunde Gasturbinen. Früher hat man Gasturbinen gebaut, manchmal hat man auch noch eine Dampfturbine dran gehängt, um die Effizienz zu erhöhen. Aber im Wesentlichen wurde da Erdgas verbrannt und hat Turbinen angetrieben und die haben Strom erzeugt. Und die Idee von H2-Ready ist, dass man entweder Wasserstoff beimischt, diesem Energieträger, oder sogar ausschließlich mit Wasserstoff diese Gasturbinen oder dann H2-Ready-Gasturbinen, würde man sie wahrscheinlich nennen, betreibt. Dafür muss man vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und sich überlegen, warum das überhaupt in der Stromerzeugung auch ein wichtiges Anwendungsfeld sein wird. Denn wir haben das eben schon gesagt, in der Wasserstoffstrategie steht eigentlich, die Priorität ist beim Einsatz in der Industrie. Aber es ist richtig, dass dort auch steht, es kann auch sein, dass der Stromsektor Wasserstoff braucht. Und zwar genau für die Fälle, wo wir wirklich im Winter mal über eine längere Zeit weder Sonnenstrom noch Windstrom haben. Und mit längere Zeit meine ich nicht den Tag, sondern ich meine eher die Woche oder die zwei Wochen, wo das passieren kann. Dann stellt man sich vor, dass man Gaskraftwerke betreiben kann mit Wasserstoff. Diesen Wasserstoff hat man vorher hergestellt aus großen Mengen Strom, der zur Verfügung war, und hat das in Gasspeichern zwischengespeichert. Und diese Wasserstoffmengen können dann verstromt werden. Und dann können diese Gaskraftwerke, die sind sehr flexibel einsetzbar, ganz wunderbar die Last in Deutschland nachfahren und Strom erzeugen. Heutzutage ist das noch nicht im Einsatz. Man kann aber durchaus Turbinen so überprüfen und auch im Experiment feststellen, dass sie mit Beimischungen aus Gas und Wasserstoff gut funktionieren können. Es gibt auch Unternehmen mittlerweile, die Gasturbinen verkaufen, die sozusagen H2-ready sind. Man muss sich halt überlegen, was das für den gesamten deutschen Kraftwerkspark bedeutet. Also sind die Kraftwerke, die wir heute haben, in der Lage, einfach umgerüstet zu werden? Oder bedeutet das, da steht ein riesiger Kraftwerkspark in Deutschland, der wird quasi abgebaut und dann wird ein neuer dazu gebaut, der für die Zukunft eben H2-ready ist. Und wenn man das schon so ausspricht, merkt man, was das für riesige Investitionen sind. Und am Ende ist es so, dass diese Kraftwerke dann eben wenige Tage des Jahres im Einsatz sind, dafür aber in voller Kapazität aufgebaut werden müssen. Also es ist ein sehr großer Schritt, den dieser zukünftige Energiemix braucht. Er ist aber ein notwendiger Schritt. In allen Studien, die ich kenne, wird es zu solchen Engpässen bei der Stromerzeugung aus Solar und Wind kommen. Selbst mit den Verbindungslinien, die wir ins Ausland haben, selbst mit den sehr, sehr guten Importen aus Strom, die wir bekommen können zu den Zeiten, werden wir wahrscheinlich diese H2-Ready-Kraftwerke wirklich brauchen.
Jetzt habe ich den Eindruck, dass wir bei grünem Wasserstoff ganz oft so ein Henne-Ei-Problem haben. Also müssen zuerst die Elektrolyseure her oder die erneuerbare Energie in den notwendigen Mengen? Muss erst die Nachfrage durch die abnehmende Industrie zum Beispiel noch verbindlicher sein oder muss erstmal viel Geld reingebuttert werden und Angebot geschaffen werden und dann kommt die Nachfrage schon hinterher?
Wir sprechen schon lange vom Henne-Ei-Problem beim Wasserstoff. Aber wenn man darüber nachdenkt, könnte man ja auch sagen, grüner Wasserstoff ist auch nur irgendein Wasserstoff. Man könnte auch jetzt loslegen und sagen, lasst uns unsere Verbrauchsprozesse doch erstmal auf Wasserstoff umstellen. Und dann machen wir diesen Wasserstoff zunehmend klimafreundlicher. Also man könnte anfangen mit grauem Wasserstoff, dann könnte man noch zwischenzeitlich umsteigen auf den sogenannten blauen Wasserstoff. Der ist etwas klimafreundlicher, weil CO2-Anteile abgeschieden werden. Und dann kann man irgendwann zum grünen Wasserstoff übergehen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man mit diesem Dilemma umgeht. Man fängt also an, dann ist man auf der Seite des Wasserstoffverbrauchs und dann arbeitet man an den anderen Faktoren parallel, sodass man irgendwann die Sachen, die technisch auf Wasserstoff umgestellt sind, mit grünem, also klimafreundlichem Wasserstoff beliefern kann.
Das wäre jetzt Ihr Patentrezept, um peu à peu hin zu grünem Wasserstoff zu kommen?
Das wäre meine Erklärung dafür, dass die Bundesregierung mittlerweile auch davon ausgeht, dass wir beispielsweise blauen Wasserstoff mit in dieser Strategie nutzen wollen. Das war viele Jahre sehr umstritten, weil man immer gesagt hat, stützt das nicht eigentlich weiterhin die Herstellung von fossilen Energieträgern? Wollen wir das überhaupt? Bringt uns das in eine klimafreundliche Zukunft? Ich habe mich im letzten Jahr damit angefreundet, weil ich sehe, wie wichtig die Beschleunigung ist im Sinne eines konsequenten Arbeitens gegen den Klimawandel. Und das kann ich nachvollziehen, damit habe ich mich angefreundet.
Katrin Goldammer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Heute mit Katrin Goldammer. Sie ist Physikerin und leitet auf dem Wissenschaftscampus Adlershof das Rainer-Lemoine-Institut. Dort wird zu allem rund um die Energiewende geforscht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.